herzlich willkommen im Stimmlabor. Hier erforschen wir in jeder Folge die interdisziplinäre Welt der Stimme. Mein Name ist Julia Lukaschek und heute bei mir zu Gast ist Wolfgang Saus. Er ist Obertonsänger, klassischer Bariton, Gesangslehrer, Stimmcoach, Stimmforscher und Autor. Eigentlich hat er irgendwann mal Chemie studiert, aber dazu mehr in der Folge. Wolfgang gibt Kurse, hat ein Programm zur visuellen Darstellung von Obertönen entwickelt und forscht singend im MRT. In unserem Gespräch geht es um Obertöne, was das eigentlich ist und wie man lernen kann, sie zu hören. Zudem gibt Wolfgang praktische Einblicke zum direkten Mitmachen und das Erleben von Hören von Sprache und Hören von Tönen. Viel Spaß bei dieser Folge.
Also für die Vorbereitung auf den Podcast habe ich mal auf deiner Homepage geguckt. Also erstmal fand ich es grundsätzlich sehr inspirierend, was da so stand, weil es ganz klar deine Motivation und so deine Leidenschaft zeigt für das, was du tust. Und ich habe mich gefragt, wie du eigentlich zu dem gekommen bist, was du heute tust und was Musik eigentlich mit Chemie zu tun hat. Hat es was miteinander zu tun?
Ja, es hat erstaunlich viel miteinander zu tun. Aber es war ursprünglich getrennt. Also ich wollte eigentlich Musik studieren. Und dann wurde ich aber beraten bei der Berufsberatung, die man ja als Schüler kriegt. Und dann hieß es ja, wenn ich mit 16 nicht konzertreif bin auf dem Klavier, dann kann ich es vergessen. Und konzertreif war ich nicht. Ich konnte ganz gut Klavier spielen. Und dann hatten die aber nicht, die hatten wirklich keine Ahnung. Was ich studieren wollte, hätte das nicht erfordert. Ich wollte Komposition und Orchesterleitung studieren. Da muss man nicht konzertreif sein. Naja, jedenfalls habe ich das so ernst genommen, habe gesagt, ja, dann studiere ich eben Chemie. Aber während ich Chemie studierte, hatte ich schon auch einen Solovertrag im Theater für zeitgenössische Oper. Ich hatte mich ursprünglich auch als Schüler mit Musiktheorie befasst, weil ich so ein Jungstudentenstipendium hatte. Eigentlich alles auf Musik ausgerichtet. Und ich hatte auch leidenschaftlich Chor gesungen mit mindestens 6 Chören pro Woche.
Wow.
Es gab auch schon Tage mit 2 Chören. Und ja, das hatte ich erst mit 17 entdeckt und das hat mich so umgeworfen, dass ich dann mit 18 schon in einem Profichor sang. Da habe ich mit dem tschechischen Philharmoniechor, mit dem römischen Sinfonieorchester gesungen und das war was ganz Großes, was ich damals nicht so richtig einschätzte. Mit Georges Prêtre, der die ganzen Maria Callas-Aufnahmen gemacht hat. Ja, und das hat mich einfach gepackt. Das habe ich parallel mit der Chemie gemacht. Und in der Chemie, die wollte ich eigentlich gar nicht studieren. Ich wollte Biologie studieren, weil ich einen Schleimpilz in einem Terrarium hatte. Und der folgte, wenn ich an die Scheibe sang, meiner Stimme. Und ich weiß nicht, ob du einen Schleimpilz kennst, der scheint zu wachsen.
Nee.
Und der bildet dann so Tentakeln aus, ein ganz merkwürdiges Wesen. Das gehört gar nicht zu den Pilzen. Aber kannst du mal nachgucken, der wird jetzt sehr viel erforscht. Das ist ein Alien, das ist ein Einzeller, der einen Quadratmeter groß werden kann.
Okay.
Und der kann sich bewegen und der hat eine ganz hohe Intelligenz. Ein ganz merkwürdiges Vieh und den wollte ich verstehen.
Und das war dein Haustier zu der Zeit?
Ja, das hatte ich nur, der war nur einmal kurz da drin und der hatte in einer Viertelstunde die ganze Scheibe zugewachsen. Das ging rasant.
Aha. Okay.
Und ich fand das faszinierend. Und dann habe ich alles darauf ausgerichtet, Biochemie zu studieren. Das gab es aber damals als Fach nicht. Also es gab 2 Unis, glaube ich, in Deutschland, die das anboten. Das war aber dann so ein bisschen Bio, ein bisschen Chemie. Und die Fachleute sagten, nee, dann mach mal gründlich Chemie, das ist das schwierigere Fach. Und dann kannst du nachher dich auf die Mykologie da spezialisieren in der Biologie. Aber es ist ja gar nicht Mykologie, das wusste man damals offenbar noch nicht. Der Schleimpilz ist
also
kein
Pilz. Also gab es viele Umwege irgendwie.
Ja, und dann bin ich aber in der Chemie auf einem ganz anderen Gebiet erfolgreich geworden. Ich hatte mich auf physikalische Chemie spezialisiert. Bin dann im Deutschen Textilforschungszentrum gelandet und da habe ich dann Dinge erfunden, die berühmt wurden. Und letzten Endes habe ich die Pröckin-Medaille dafür auch gekriegt. Nach 30 Jahren zählte das, was ich da gemacht habe, zu einer der 25 bedeutendsten Industrieentwicklungen der Farbstoffchemie der letzten 120 Jahre.
Ja, das ist ja schon eine nette Auszeichnung.
Ja, und da geht man so schnell nicht weg, obwohl ich das gar nicht machen wollte. Ich hatte mich dann auch beworben für ein Institut für Pilzforschung. Die wurden dann aber geschlossen. Dann kam die Wende. Dann wurden alle möglichen Spezialinstitute geschlossen wegen der damaligen Evaluierung, dass die Ostinstitute integriert wurden. Und dann bin ich in die Industrie gegangen. Und dann habe ich mal den Laden von innen kennengelernt, auch vorher schon, also in der Forschung. Ich habe einige Patente für Pharmaindustrie entwickelt und gemerkt, das ist überhaupt nicht meine Welt. Eine Welt, die ausschließlich auf Gewinne ausgerichtet ist, überhaupt nicht an der Natur oder am Menschen. Man überlegt also, ja, also es war krass.
Aber es hat dich lang gehalten. Bist nicht sofort raus, Jahre obwohl ungefähr. Du schon lange wusstest.
Ja, am Anfang war ich ja in der Grundlagenforschung und da machte das ja Spaß. Ich habe da Maschinen entwickelt, neue Verfahren entwickelt und berühmt geworden ist das wasserfreie Textilfärben. Ja, und aber diese ganze Moral in diesem Laden, die gefiel mir überhaupt nicht. Dann war noch der erste Golfkrieg und dann hieß es auf einmal, dass mein Sohn, der damals geboren wurde, für diese Pappenheimer Material heißt. Das sind keine Soldaten oder Menschen, das ist Material. Und das wird nur statistisch gerechnet. Ja, da musste ich raus. Und dann habe ich einfach gekündigt, trotz der Erfolge. Und dann brauchte ich etwas, was vollkommen frei ist von diesem ganzen Geldsystem, von der Idee, die Menschheit in den letzten 3000 Jahren da entwickelt hat. Und die Obertöne, die hatte ich 83 kennengelernt bei einem Projekt, das Joachim Ernst Behrendt in einem Buch veröffentlicht hat, Nada Brahma, die Welt des Klang. Das war damals voll Esoterik.
Das wäre auch so mit einer meiner Fragen gewesen, wie viel Esoterik da eigentlich so dahinter steckt. Aber zu Beginn war es offensichtlich sehr esoterisch, wenn du es jetzt da so beschreibst.
Ja, es war eigentlich nicht esoterisch, aber die Vorurteile gingen dahin. Das war für mich so ein Schlüsselerlebnis. Ich habe noch in der Schule gelernt, dass Yoga Gehirnwäsche ist und sowas. Da muss man einen großen Bogen drum machen, ist mindestens so gefährlich wie Drogen und Osho und Meditieren. Okay. Das war eine etwas komische Einstellung. Und ja, mich zog das auch nicht an. Dann Behrendt kannte ich als den Jazzpapst beim SWR oder der hieß damals noch anders. Ich glaube, SR hieß der. Und dann war ich aber in so einer kleinen Gruppe, die da im Auftrag bei der Live-Veranstaltung dieses Buch mit vorstellen sollte. Und wir sollten Amen, Fugen von verschiedenen klassischen Komponisten singen im Vergleich zu Om-Gesang aus Indien. Und da war eine indische Gruppe und die Musik hat mich einfach mitgerissen. Dann kam Roberto Lanieri dazu, ein Jazz-Saxophonist, der auch Oberton singen konnte. Der kam über, ich glaube, über Michael Vetter und Stockhaus in diese Richtung. Und ich hatte vorher ein Werk gesungen, ein Experimentalwerk von einem Komponisten, der für experimentelle Klangräume geschrieben hatte. Für Freifeldraum, also einen schalltoten Raum, und für eine Hallkammer, in der eine der ersten Kunstkopfmikrofone aufgestellt war. Die Studenten, die das damals gebaut haben, die haben nachher die Firma Head Acoustics gegründet, eine der größten Firmen für Kunstkopfmikrofone für Autoakustik. Ja, die waren damals noch Studenten und wir konnten mit diesen experimentellen Aufbauten da arbeiten. Und da gab es dann so Feedbackschleifen, wo ich mit bestimmten Vokalstellungen diese Pfeiftöne erzeugen konnte. Aber ich hatte nicht so richtig Ahnung. Ich wusste, dass das Obertöne sind, aber ich wusste nicht, wie das entstand. Und ich
konnte
Kannst
das auch du da mal ein bisschen mehr zu erklären? Also was ist denn eigentlich ein Oberton? Wie funktioniert das? Gibt es irgendwie besondere, die besonders wichtig sind? Also uns hier an der Schule interessiert ja auch das Thema Tragfähigkeit. Vielleicht können wir darauf mal zu sprechen kommen, vielleicht auf die Formanten. Kannst du so ein bisschen Grundlagen schaffen?
Ja, sehr gern, weil das ist nämlich das Werkzeug der Obertonsänger. Die Obertonsänger sind sozusagen Musiker, die mit dem Formanten Musik machen. Mhm. Und ich nenne es nicht mehr Formant, das kann ich vielleicht gleich noch erklären, warum. Mhm. Die Physik dahinter ist, wenn ich die Stimmbänder in Schwingung versetze, dann werden immer so kleine Luftpakete ausgestoßen und das gibt eine Druckwelle. Und eine Druckwelle ist, wenn sie im Bereich von 20 bis 20.000 Hertz liegt, für uns als Schall wahrnehmbar. Aber diese Druckwelle erzeugt nicht nur eine Welle, sondern ein ganzes Paket von Wellen. Und das ist wenn man die aufschlüsselt, ein Akkord. Und das hängt jetzt vom Gehör des Zuhörers ab, wie viele das sind. Im Prinzip geht nämlich dieses Paket bis in den Ultraschall. Mhm. Und interessanterweise ist das eine sogenannte harmonische Obertonreihe. Das heißt, die Frequenzen sind nach einem ganz bestimmten Muster angeordnet. Und das spielt keine Rolle, welchen Ton ich singe. Dieser ganze Akkord, der wandert immer parallel mit. Und das ist auch wieder interessanterweise ein Dur-Akkord. Mhm. Die ersten Obertöne sind in Dur angeordnet. Und das ist natürlich dann auch der Grund, warum wir Musik in diesen Tonabständen machen. Wenn man also diesen Stimmklang analysiert, dann sind das immer mehrere Töne. Das ist nicht ein Ton. Wenn ich Ha singe, dann sind das ungefähr 70 Töne bis zur Hörschwelle. Und darüber hinaus, also die Katzen, die hören dann noch bestimmt 100 Töne mehr als wir Menschen.
Aber können Sie die wirklich hören? Weil ich habe jetzt, würde ich sagen, auch vorrangig den Grundton gehört. Ich würde sagen, das war ein Ton, den ich jetzt hören konnte. Ich konnte vielleicht maximal noch einen zweiten hören. Definitiv keine 70, aber dazu wäre, glaube ich, mein Gehirn auch nicht in der Lage, die zu differenzieren.
Doch, im Prinzip schon. Nur ist es so, dass das Hirn nicht daran interessiert ist. Wenn ich einen Ton mache, dann besteht der aus diesem Akkord. Und da der Akkord schon älter ist als überhaupt Lebewesen, das ist ein physikalisches Grundgesetz der Schwingung. Bei jeder harmonischen Schwingung, das heißt also einer gleichmäßigen Schwingung, entsteht immer dieser Akkord. Auch im nicht hörbaren Bereich, auch in der Elektronik und so. Das ist einfach ein Schwingungsgesetz. Und dann sind Ohren entstanden, dieses Phänomen zu hören, und eine Stimme ist entstanden, dieses Phänomen zu produzieren. Mhm. Und wenn wir jetzt immer denselben Akkord hören, dann haben wir darin einmal die Information der Tonhöhe. Wir haben aber auch die Information der Lautstärke dieser Töne. Mhm. Und die Lautstärke, die ist das, was unser Gehirn besonders gut verarbeiten kann. Tonhöhen kann es gar nicht gut verarbeiten. Also vielleicht die sehr gut trainierte Hörer können 700 Töne unterscheiden. In der Musik haben wir 88 Töne, das ist der Konzertflügel, das ist nicht so viel. Aber wir können Millionen von Klangfarben unterscheiden. Und die Klangfarbe entsteht durch die Lautstärkeverteilung dieser Töne im Akkord. Und diese Lautstärkeverteilung.
Also sind Menschen schon dazu in der Lage, weil sie zum Beispiel verschiedene Stimmen voneinander unterscheiden können. Oder sie können auch sagen, also du hast jetzt gerade einen Ton gesungen, ich weiß jetzt nicht, welche Lage das war, aber wenn ich jetzt den gleichen Grundton auf dem Klavier spielte, würde ich ja auch identifizieren können, dass das jetzt einmal von einem Menschen gesungen wurde und einmal von einem Klavier produziert wurde. Und das wäre jetzt wahrscheinlich die Obertonlautstärke, die sich da unterscheidet, obwohl der Grundton identisch ist.
Ja, im Groben ja. Aber die Stimme hat natürlich auch noch Tonhöhenschwankungen, die das Klavier nicht hat. Mhm. Eine Klavierseite ist fest gespannt und die kann ihre Tonhöhe nicht verändern. Da muss man eine neue Taste, also eine neue Seite anschlagen. Und die verschiedenen Seiten sind dann in einem bestimmten Tonsystem gestimmt und dazwischen kann man keine Töne machen. Mhm. Und mit der Stimme kann ich aber gleiten. Oh, da habe ich überhaupt keine Stufen drin. Mhm. Und wenn ich einen Ton halte, dann wackelt er auch ein bisschen. Ne? Mhm. In der Fachwelt heißt das ja Jitter und Schimmer, diese Amplituden, genau, und Tonhöhenschwankungen. Und ja, das hört das Ohr auch sofort raus. Also es hört alle diese Feinheiten. Eine dieser Feinheiten ist eben diese Lautstärkeverteilung. Und dann haben wir auch noch Geräuschanteile, Rauschanteile, dann beim Sprechen Konsonanten dazwischen. Aber ein Vokal A, E, I, die unterscheiden sich nur durch die Resonanzen. Und das ist der Hintergrund. Die Resonanz ist dafür verantwortlich, dass manche der Obertöne leiser und manche lauter sind. Und Resonanz ist so ein Phänomen, das immer schwer zu erklären ist, weil man das im Alltag nicht wirklich so erlebt. Eine Schallresonanz braucht einen Hohlraum. Und der Hohlraum, der sofort zur Verfügung steht, ist der Vokaltrakt. Also diese luftgefüllte Röhre von den Stimmbändern bis zu den Lippen. Wenn man den Nasenraum mitschwingen lässt, dann gehört er auch noch dazu. Mhm. Und das ist der erste Resonator. Der zweite Resonator ist dann der Raum, in dem man ist. Und ja, in dieser Röhre gibt es drei Resonanztöne. Ich nenne die absichtlich Töne, obwohl die Physiker das nicht mögen.
Aber du bist ja Chemiker.
Ja, wir können die als Tonhöhen wahrnehmen. Das sind drei Resonanzen, die wir in der Tonhöhe verändern können durch die Form des Vokaltrakts. Mhm. Und diese drei, das sind dann auch die tiefsten Frequenzen, Resonanzfrequenzen, die haben bestimmte Tonhöhen. Und wenn jetzt ein Teilton der Stimme, also einer der Obertöne, oder auch der Grundton genau auf derselben Frequenz wie eine der Resonanzen ist, dann wird dieser Ton extrem laut. Mhm. Der kann also schnell mal doppelt so laut werden, wie er vorher war. Ich demonstriere das mal. Das ist eine Spezialstimmgabel. Die ist auf 1024 Hertz gestimmt. Das ist eine medizinische Stimmgabel, aber die 1000 Hertz sind ungefähr die Mitte der Resonanzen, die wir im Vokaltrakt haben. Ich lasse mal den Mundabstand zum Mikrofon gleich und spiele die Gabel vor meinem Mund, mache aber den Mund zu. So laut wird die. Und wenn ich meinen Mundraum jetzt genau auf 1024 Hertz einstelle als Resonanz, dann wird der Ton doppelt so laut, obwohl ich keine Energie zufüge. Ich weiß nicht, ob man das hört. Nee, hört man nicht.
Ich höre leider gar nichts gerade.
Du hörst auch diesen hohen Ton nicht?
Nee.
Ja, das ist ein Phänomen. hier in meiner Aufnahme ist er da. Das macht Teams wahrscheinlich. Oder Apple macht das grundsätzlich, weil da eine, wie nennt man so, Hintergrundrauschentfernung eingebaut ist.
Ah ja, stimmt, das habe ich wirklich auch aktiviert, ja.
Ja, das muss man ausmachen, sonst sind die Obertöne weg.
Verstehe.
Obertongesang interpretiert die Software als Störgeräusch.
Als Störgeräusch, auch interessant, ja. Kannst du nochmal zurückkommen zu diesen Formanten und warum du sie nicht mehr Formanten nennst?
Ja, ich nenne sie Resonanzen. Das hat geschichtliche Gründe, aber auch praktische Gründe. Heutzutage verwenden die meisten Menschen, die Formanten bestimmen, die Software Prat. Und die ist so eine Art Blackbox. Und wenn man nicht genau weiß, was man tut, kann man sehr schnell Fehler machen. Mhm. Und ich habe den Eindruck, dass sehr viele publizierte Daten über Vokale auf Fehlern basieren.
Auch spannende Hypothese.
Ja, weil ich sie nicht nachbauen kann.
Ja, natürlich, genau. Also auch bei Prat weiß man ja nicht, was für ein Skript hinterlegt ist. Man nutzt dann Skripte und akzeptiert, was rauskommt. Das stimmt schon.
Ja, und ich habe ja mit Bodo Maas zusammen die Software Voce Vista Video entwickelt. Und da kennen wir uns eben sehr gut aus. Und da ich meine Resonanzen genau steuern kann, weiß ich auch genau, was bedeutet. Also es gibt diese drei steuerbaren Resonanzen und Vokale werden charakterisiert nur durch die unteren beiden Resonanzen. Mhm. Aber wie hat man das rausgefunden? 1860 hat Hermann von Helmholtz ein Buch geschrieben über die Tonempfindungen. Das ist ein sehr lesenswertes Buch, weil das meiste darin, das allermeiste darin, nach wie vor gültig ist.
Okay.
Das war ein Genie, der hat das Ganze ohne Elektronik rausgefunden und hat sich kleine Kugelresonatoren bauen lassen für die Obertonreihe und hat die ins Ohr gesteckt, um herauszufinden, dass die Stimme eben aus Obertönen besteht. Und er hat dann diese Resonanztonhöhen gehört. Dann hat 1890 Ludimar Hermann eine Publikation geschrieben, der arbeitete an der Telefonie. Damals gab es die Telegrafie und die sollte zur Telefonie umgebaut werden. Und dazu musste man Daten reduzieren. Und dann hat er sich mit Klang beschäftigt. Er hat dann Tonaufnahmen auf Wachswalzen gemacht mit der Edison-Walze. Die Schallplatte gab es noch nicht, aber das war der Vorläufer. Dann hat er die Kurven abgezeichnet und hat daraus eine Fourier-Transformation gerechnet. Und dann festgestellt, dass verschiedene...
Das klingt sehr aufwendig.
Ja, sehr aufwendig, aber auch sehr raffiniert. Erst mit Mikrofonen, da hat er sich Vorrichtungen gebaut, die das vergrößern. Mechanische Vorrichtungen, ganz verrückt. Und hat dann festgestellt, dass verschiedene Vokale an verschiedenen Stellen mehr Energie haben, mehr Schallenergie. Da steigt die Amplitude. Und dann hat er diese, das waren immer zwei kleine Berge in diesen Fourier-Transformationen, die hat er Formanten genannt, weil die Vokale formen. Und er hat sogar vermutet, dass die übereinstimmen mit den Resonanztönen, die Hermann von Helmholtz beschrieben hat. Der hat nämlich die Vokale mit Tönen beschrieben. Mit zwei Tönen, nämlich der Tonhöhe der ersten Resonanz und die Tonhöhe der zweiten Resonanz. Und genauso höre ich auch Vokale. Bis ich dann feststellte, vor 15 Jahren ungefähr, dass die meisten Menschen das nicht hören. Die hören Resonanzen nicht als Tonhöhen, sondern als Vokale eben. Und inzwischen, im letzten August haben wir ja eine Publikation dazu gemacht, inzwischen wissen wir, dass die Sprachverarbeitung in einem ganz anderen Gehirnteil stattfindet als die Obertonverarbeitung. Und wenn man die Obertöne als Töne wahrnehmen will, gibt es eine ganz andere Kommunikation im Gehirn, als wenn man sie als Sprachelement wahrnehmen will. Nun kann man das aber sehr schnell lernen. Man kann innerhalb von 3 Minuten sein Gehirn schulen, den Schall in einem anderen Gehirnteil zu verarbeiten. Und diese extrem Kurzzeitplastizität hat die Uni Heidelberg so fasziniert, dass der Professor Schneider bei mir die Ausbildung zum Obertongesang gemacht hat. Und dann haben wir zusammen geforscht. Ja, und da scheint mir eben der Fall zu sein, diese berechneten Formanten, das sind ja Hüllkurven, die man indirekt aus einem Schallspektrum nachberechnet. Und die sollen dann Rückschlüsse darauf geben, wo die Resonanzen gewesen sind. Wenn man aber die Resonanztonhöhen hört, ist man da viel präziser. Dann weiß man ja, was man für eine Tonhöhe hat.
Ja.
Jetzt kommt dazu, je nachdem, welche Schrittbreite man bei der Fourier-Transformation nimmt, also welche Mathematik, werden diese Formantberge breiter oder schmaler. Und da, wo man sie gut sehen kann, wo man also dann die nicht mehr mit einzelnen Obertönen verwechselt, also das ist ohne visuelle Hilfe schwer zu erklären, aber es ist so, wenn man so eine Hüllkurve macht, dann suggeriert das, als seien diese Formanten breite Filterbänder. Die sind aber nicht breit, die sind eigentlich schmal. Aber die meisten, am Anfang konnte man das mit den Geräten nicht so genau erkennen. Da gab es nur 2 Einstellungen, entweder eine sehr hohe Zeitauflösung, dann sah man die Resonanzen gut, oder eine sehr hohe Frequenzauflösung, dann sah man die Obertöne. Aber beides gleichzeitig konnte man nicht sehen. Und ja, wenn man die Formanten messen wollte, die sind ja im Nachhinein berechnete Voraussagen oder Nachsagen, wo die Resonanzen wohl gewesen sind. Dann hatte man immer diese breiten Bänder, da, die kennst du wahrscheinlich auch noch, diese Schwarz-Weiß-Dinger, wo dann so breite Streifen sind.
Genau.
Und die sind aber nur auf 180 Hertz genau aufgelöst. Das heißt, die können ja nicht schmaler sein als die Auflösung, die man nimmt. Und Ich glaube, dass das alles eine große Verwechslung ist. Dudi Meyermann hat die Formanten eingeführt. Die meisten Menschen hörten die Resonanztöne nicht, also sind sie Ludi Meyermann gefolgt. Außerdem hat er 10 Publikationen dazu geschrieben und das ist nachher in die ganze Telefoniewelt eingedrungen. Und von da aus wurde dann Hermann von Helmholtz vergessen. Ja, und jetzt kann man aber mit einer kleinen Hörtransformation von 3 Minuten jeden dazu bringen, diese Resonanztöne zu hören, die Tonhöhen. Und zwar dann, wenn man sie so fein reguliert, dass sie auf einzelne Obertöne fallen, dann hört man nämlich diese einzelnen Obertöne und dann hört man eine Art Melodie und plötzlich ist in einem Ton eine Melodie enthalten, obwohl man keine Tonhöhen verändert.
Also du meinst, der Grundton bleibt gleich und die Intensität der Obertöne verändert, also die wird verschoben, sodass dadurch unterschiedliche Teiltöne hörbar werden.
Ja, genau.
Ich kann's ja das mal heißt vormachen. Ja, gerne.
Also ich singe den Ton auf dem Schwarlaut und ich höre sofort, dass ich den 8. Teilton da verstärkt habe. Das heißt also, meine 2. Vokaltraktresonanz liegt auf dem 8. Teilton meines Grundtons. Wenn ich den jetzt ein klein bisschen Richtung I forme, ein ganz kleines bisschen, vom H zum H, beim Sprechen merkst du sofort, das hört man nicht.
Nee, ich bin sowieso gespannt, ob ich was hören werde mit meiner Teams-Einstellung. Ich bin aber gespannt dann auf deine Tonspur.
Ja, also ich mach's nochmal. Wenn man jetzt ein bisschen geübt ist, hört man.
Ja, das habe ich gehört.
Jetzt mache ich das mal mit dem Wort U, also J-U oder Englisch Y-O-U. Wenn ich das verlangsame, das Wort. Jetzt gleitet die Resonanz an den Teiltönen der Stimme entlang. Und wenn ich das so langsam mache, ist immer genug Zeit, dass man einen einzelnen dieser Teiltöne dann hören kann. Dann hört man eine kleine Melodie da drin. Diese Melodie bildet das Wort U. Wenn ich das beschleunige, ist dann der Melodiecharakter wieder weg. Aber vielleicht kann man jetzt am Schluss schon hören.
Die Teiltöne trotzdem noch hören, ja.
Und wenn man jetzt eben so ganz feine Nuancen singt, dann hört man da Melodietöne. Und diese Transformation, die ich mache, die provoziert jetzt, dass erst das Sprachzentrum einsetzt. Ich mache mal eine bekannte klassische Melodie in Silben versteckt auf einen Ton. Ce n'est que tes lunettes fait à la bergame tanne. T'aime que tes lunettes fait à la bergame pâle. Sie zu erkennen?
Ich habe vor allen Dingen versucht, diesen Text zu identifizieren.
Ja, genau. Das macht nämlich auf der linken Gehirnhälfte das Broca-Zentrum, das Sprachzentrum. Das fordert jetzt die gesamte Aufmerksamkeit, weil das sinnlose Silben sind.
Weil es sinnlos auch noch ist, genau. Man möchte einen Sinn da irgendwie reinkriegen.
Und dass darin eine Melodie sein könnte, ist vollkommen außerhalb unserer Erfahrung. Wenn ich es aber so singe, dann kann man es erkennen.
Dann höre ich eindeutig Freude schöner Götterfunken.
Genau. Ich habe jetzt dieselben Resonanzen verwendet, ich habe aber meine 3. Vokaltraktresonanz genommen und habe sie so abgesenkt, dass sie mit der 2. synchron läuft. Dadurch habe ich eine Doppelresonanz mit zwei Effekten oder drei Effekten. Erstmal wird ein Teilton, der in diese Doppelresonanz fällt, etwas lauter verstärkt, als wenn es nur eine Resonanz wäre. Vorher habe ich nur die zweite Resonanz dafür verwendet. Mhm. Der zweite Effekt ist, dass die dritte Resonanz oben aus dem Gesangsformanten wegfällt. Dadurch wird dieser typische Gesangsklang der Stimme gedämpft. Der ist nicht mehr da. Und die erste Resonanz sinkt dadurch eine Oktav tiefer. So habe ich also eine total isolierte Resonanz. Und dann hört unser Ohr plötzlich eine Melodie, obwohl ich keine einzige Tonfrequenz verändert habe. Ich habe nur die Lautstärke von immer denselben Tönen an verschiedenen Frequenzen verschoben. Also ich habe nur die Lautstärke verändert. Und das Gehirn ist dann aber in der Lage, das plötzlich anders zu hören. Und wenn ich jetzt stufenweise zurückgehe, dann lernt das Gehirn auch in der Sprache diese Töne zu hören. Ich mache jetzt gerade nicht den richtigen Rhythmus, ne, damit man nicht verführt ist, das über den Rhythmus zu erkennen. Mhm. Jetzt lasse ich die dritte Resonanz weg, aber ich nehme eine Lautfolge, wo ich die erste Resonanz nicht verändere. Das sind dann lauter Ü-Sounds. Ist sie noch zu erkennen, die Melodie?
Mhm. Etwas leiser. Ich würde sagen, sie ist jetzt so in den Hintergrund ein bisschen gerückt.
Genau. Und jetzt nehme ich Konsonanten dazu. Ist sie noch da?
Mhm.
Und jetzt nehme ich Konsonanten, die Geräuschcharakter haben. Und dann fällt es dem Gehirn schwer, dem Broca-Zentrum die Aufmerksamkeit zu entziehen.
Ich würde sagen, dass ich es immer noch gehört habe und jetzt war es aber nicht mehr so fließend im Übergang, sondern eher staccato habe ich es jetzt gehört.
Mhm. Ich kann es mal durch D ersetzen. Dann ist es wieder leichter, ne?
Ja, haben sie wieder mehr Verbindung, die Töne zueinander.
Ne je ge me de ne le ve go le be ne de le ve. Ist immer noch da, ne?
Ja, ist immer noch da. Und kannst du sagen, wie viel Dezibel so ein Teilton haben muss, damit der jetzt in meine Wahrnehmung rückt?
Ich gehe noch einen Schritt weiter, dann sind wir nämlich wieder am Anfang.
Ja.
Ne da le ke mi te she le va la be ke me ta ne. Ja, das ist eine interessante Frage. Welche Eigenschaft braucht dieser Teilton, um getrennt wahrgenommen zu werden?
Ja.
Erstmal ändern sich die Parameter, wenn man diese Hörtransformation jetzt durchgehört hat. Ich habe die auch ins Internet gestellt, die gibt es auf meiner Webseite, die gibt es auch auf YouTube. Und wenn man das 2-3 Mal gehört hat, dann ist die Schwelle für den Oberton viel geringer, als wenn man das nie gehört hat.
Mhm.
Das ist also eine Frage der Hörverarbeitung im eigenen Gehirn.
Also die Pforte ist jetzt geöffnet und jetzt sind wir offener für diese Teiltöne und können sie auch mit einer geringeren Lautstärke wahrnehmen.
Ja, die absolute Lautstärke spielt sowieso keine Rolle. Es ist immer die relative Lautstärke.
Die relative, ja.
Nach meiner Erfahrung muss der zu hörende Oberton um ungefähr 10 Dezibel lauter sein als der darunter. Dann wird er isoliert wahrgenommen.
Mhm.
Dann hilft es natürlich auch noch, den Grundton zu dämpfen. Und wenn man jetzt Obertongesang macht, ist ja das Ziel, die Obertöne als wirklich getrenntes Instrument zu behandeln. Und dann soll der Hörer das auch als getrenntes Instrument wie eine Art Flöte dazuhören. Und dann kann man durch Verengen der Taschenfalten den Grundton noch zusätzlich dämpfen. Und man kann den Anteil der höheren Obertöne noch lauter machen, indem man den Stimmbanddruck erhöht. Also den sogenannten Closed Quotient vergrößert. Das heißt, die Geschlossenzeit wird verlängert.
Ja.
So was erkläre ich normalerweise alles nicht, aber ihr seid ja Logopäden.
Atemsprecher und StimmlehrerInnen. Genau. Es gibt ja in der Hörakustik oder auch in der Stimmdiagnostik spricht man von Sound-to-Noise-Ratio oder Harmonics-to-Noise-Ratio. Jetzt haben wir hier ja irgendwie zweimal Sound. Ich versuche irgendwie noch zu verstehen, wie das Ratio, also wie die Verbindung zwischen dem Grundton und diesen Teiltönen irgendwie sein muss, damit ich die voneinander unterscheiden kann. Und du hast zu Beginn des Gesprächs gesagt, dass da 70 Töne sind. Jetzt haben wir ja gerade mal zwei gehört. Es verbergen sich ja noch 68 mindestens. Ist es möglich, noch mehr zu hören gleichzeitig? Also eine Polyphonie, also haben wir jetzt ja schon eine Zweistimmigkeit, aber noch mehr gleichzeitig zu hören, die sozusagen in der Lautstärke alle identisch sind? Oder wie weit kann ich es treiben?
Also man kann grundsätzlich ja nur drei Resonanzen bewegen durch die Form im Vokaltrakt.
Stimmt,
und der höchste Ton ist etwa D4, jetzt nach dem Helmholtzschen Denken. Das ist also bei ungefähr 2500 Hertz, 2700. Die Obertöne gehen aber bis 20 Kilohertz und da oben gibt es auch Resonanzen, die sind aber nicht formbar. Das heißt, die sind durch die Größe der Morganschen Taschen und so bestimmte Formen, die man einfach als Eigenheit hat, Formen der Epiglottis und so weiter, sind die geprägt und die machen diesen typischen Klang aus, an dem man einen Menschen erkennen kann. Und die ganz unteren Resonanzen, die unteren beiden, die machen die Vokale. Und die dritte Resonanz, die benutzen wir in Deutsch überhaupt nicht. Aber im Englischen wird die zum Beispiel für diesen Laut Hr verwendet. Die wird abgesenkt, indem man unter der Zunge einen Hohlraum schafft. Das ist eine der Möglichkeiten. Oder man macht ein J sehr weit vorne im Mund. Und innerhalb dieses Bereichs, das sind ungefähr zwei Oktaven, da kann man die Obertöne verstärken. Und welche das sind, hängt immer stark von dem Grundton ab. Wenn ich einen hohen Ton singe, sind das sehr wenig Obertöne. Und wenn ich einen tiefen singe, habe ich sehr viele zur Verfügung. Und die Obertonreihe, die enthält eben diesen Dur-Akkord, aber auch schon ein bisschen von der Dur-Tonleiter ab. Es sind aber auch schräge Töne drin, die wir in unserer Musik nicht benutzen. Ich kann ja mal die ganze Reihe singen.
Sehr beeindruckend.
Und wenn jetzt ich jetzt einen anderen gesagt, Grund nehme, dann ist es eine andere Leiter, ne? Mal ein anderer Ausschnitt als der Obertonleiter.
Ja. Jetzt hattest du gerade gesagt, dass die Obertonstruktur, also durch die anatomischen Strukturen schon vorgeprägt ist. Das heißt, dadurch entsteht ja wie so ein individueller Fingerabdruck, also stimmlicher Abdruck. Ich habe mich im Vorfeld gefragt, ob du ein guter Stimmenimitator bist, weil du ja in der Lage bist, sehr viel zu manipulieren an deinem Ansatzrohr. Kannst du gut Stimme imitieren?
Nein, kann ich nicht. Und also ich kann natürlich die Stimme meiner Schüler nachmachen. Das kann ich sehr präzise. Also ich kann sehr genau fühlen und hören, welchen Winkel die Epiglottis hat, wie die Zunge geformt ist, ob die hinten im Rachen eine kleine Vertiefung hat. Ich kann jede kleine Vertiefung auf der vorderen Zunge hören. Ich kann die Lage an den Zähnen hören. Also das kann ich sehr detailliert auch imitieren. Aber die Stimmimitatoren imitieren in der Regel nicht die Stimme, nicht den Stimmklang, sondern den Charakter der Sprechweise.
Ja.
So kann man also auch eine Oktav tiefer singen oder eine Oktav höher sprechen, meine ich nicht singen. Und trotzdem kann man die Person, die imitiert wird, erkennen. Da geht es um ganz
andere Dinge. Weil da mehr dazu gehört wird, ja.
Da geht es um die Prosodie, die Art, wie Vokale geformt werden und sowas. Ne? Also so Eigenarten wie eine Karikatur ist das. Aber den Stimmklang selber, den kann man sehr leicht identifizieren. Also wenn man den Originalsprecher und den Imitator nebeneinander hört, hört man es sofort.
Mhm. Ja. Jetzt hattest du vorhin schon gesagt, dass, dass die Obertöne wie so eine Flöte klingen. Ich habe irgendwie noch diesen Begriff auch leiblos, also auch wenn das möglicherweise etwas wertend daherkommt, so meine ich es gar nicht, aber diesen Begriff leiblos irgendwie so im Kopf gehabt, weil es so, also man kann gar nicht genau identifizieren, wo kommt es denn her? Ja, Flöte kann ich mir auch vorstellen, so eine feine Piccolo-Flöte, aber es hat, ja, es hat keinen Körper, da ist irgendwie, das ist so ein reiner Ton, der, der keinen Körper hat. Also so klingt es für mich. Würdest du da mitgehen oder wie würdest du die Obertöne wie, beschreiben? Wie klingen die für dich?
Also die Obertöne sind rein physikalisch ja Sinustöne. Das heißt, die haben selber keine Obertöne im Prinzip. Und Sinustöne sind schwer zu orten. Deshalb ist auch der Obertongesang schwer zu orten. Was aber unterstützt, dass man eben diese Obertonmelodie als getrenntes Instrument wahrnimmt. Das ist ja gewollt beim Obertonsingen. Ich habe mal tatsächlich Versuche gemacht mit einem Gerät, wo man einen, wo man Stimmen trennen kann. Es gibt eine Software, die heißt Melodyne, mit der kann man aus einer Datei, aus einer Wave-Datei verschiedener Instrumente, einzelne Instrumente herausfiltern. Und die werden mit ihren Obertönen rausgefiltert.
Wow. Mhm.
Das heißt, die Software nimmt an, dass ein Instrument eine bestimmte Klangfarbe hat und extrahiert sozusagen ein Formantmuster mit. Und interessant ist, also bei Instrumenten spreche ich auch von Formanten, weil das nämlich tatsächlich ganz anders funktioniert als in der Stimme. Mhm. Die Stimme hat eben sehr, sehr spitze Filter, die man als Tonhöhe hören kann. Das ist bei einer Geige nicht der Fall, weil man das genau da nicht will. Man will ja, dass die Geige möglichst viele Töne verstärkt, während man bei der Stimme sehr präzise einen bestimmten Laut produzieren will. Mhm. Deshalb kann die Geige auch nicht sprechen.
Sie kann näher. Da würden dir vielleicht auch andere widersprechen, aber
ja, ich aber damit. Jetzt so A, E, I, O, U, das kann
nein, nicht, das ne? natürlich nicht, ja. Nein.
Also rein physikalisch wäre es ein Sinuston und der wird durch die Resonanzen angeregt. Ich habe aber festgestellt, wenn das Melodyne diesen Oberton extrahiert, dann nimmt es an, dass der Oberton Obertöne hat.
Ah, okay.
Und dann habe ich Folgendes verglichen. Ich habe also meine Stimme gesungen, habe einen Oberton ausgeschnitten, dann etwas lauter gemacht und dann an verschiedene Stellen in meinem Spektrum gerückt. Und das klang alles sehr synthetisch. Wenn ich aber das vom Melodyne extrahierte Obertoninstrument mit eigenen Obertönen verwendet habe, dann hörte sich das echt an. Daraus schließe ich, dass das menschliche Ohr sich die Obertöne zu den Obertönen dazu dichtet. Die sind ja alle in der Stimme enthalten. Also wenn du irgendeinen Oberton aus einer Obertonreihe nimmst, und gibt es dem wieder Obertöne, da sind die alle in dem Ursprungston auch enthalten.
Ja.
Das ist die Eigenart der Obertonreihe. Es ist eine sogenannte harmonische Reihe, wo immer jede Frequenz ein ganzzahliges Vielfaches der Grundton der Frequenz ist. Ne?
Und das heißt, das Gehirn vervollständigt. Und also sind wir irgendwie schon zumindest unbewusst in der Lage, diese Obertöne zu hören, wenn du da einen Unterschied auch feststellen konntest, dass es einmal synthetisch und einmal natürlicher klang.
Ja, das auf jeden Fall. Und interessant ist eben, wenn man die Obertöne so singt, wie ich das mache, dass ich die Gesangsformanten ganz unterdrücke, den Grund, die tiefste Resonanz so tief absenke, dass sie unterhalb der Vokale liegt, also unter dem dumpfen U, und in der Mitte diese Doppelresonanz mache, dann hört jeder die Obertöne als Pfeiftöne. Sobald ich das aber weglasse und wieder den ursprünglichen Stimmklang dazu mache, rückt dann das Sprachzentrum und das normale Stimmenerkennungszentrum in den Vordergrund und dann hört sich das so an, als seien die Obertöne weiter im Hintergrund oder für manche sind sie auch dann weg. Das ist also eine Mischung aus der Produktion dieses Sounds und der Perzeption. Also wenn jeder hört im Grunde den Obertongesang anders. Also wenn ich ein Konzert gebe mit einem Klang, dann sind das eigentlich so viele Konzerte, wie da Menschen sind.
Und das kann man sicherlich auf vieles andere in der Wahrnehmung übertragen, dass wir nie wissen, wie eine andere Person etwas sieht oder hört oder fühlt. Genau, das ist ja nur unsere Wahrnehmung, dass wir etwas auch kommentieren mit, ich verstehe, was du meinst, aber das ist etwas, was wir für uns dann verstehen können und nur eine Idee davon haben, was die andere Person da drunter versteht. Ja, und darüber übereinkommen, über Definitionen, dass wir dann das Gleiche möglicherweise meinen oder was Ähnliches zumindest.
Ja, ich finde, dass je mehr ich mich damit beschäftige, umso erstaunlicher, dass wir uns überhaupt irgendwie verständigen können. Ja. Aber ich habe gemerkt, also mich hat das Obertonsingen total verändert in verschiedene Richtungen. Mhm. Aber das Wichtigste ist, dass ich ein empathischer Hörer geworden bin. Dadurch, dass ich das unterrichte, habe ich gelernt, mich in den Vokaltrakt einer anderen Stimme einzufühlen. Und da liege ich dann oft sehr richtig in der Interpretation der Gefühle. Ich muss also nur fühlen, wie würde ich mich fühlen, wenn ich so klinge. Mhm. Und da ich so viele Details dabei einstellen und wahrnehmen kann, kann ich auch sehr detailliert herausfinden, wie der Körper einer anderen Stimme sich anfühlt. Und diese Kombination, der Stimmklang mit diesem Körpergefühl, ist ein, ja, wie soll man sagen, ein nicht versteckbares Signal der Gefühle. Mhm. Und man kann auf diese
Weise. Da wärst du sicherlich auch ein guter Therapeut. Also mit dieser Empathie dann eben natürlich auch daran, was verändern zu können. Ne?
Ja, wobei ich nicht weiß, was ein Therapeut eigentlich macht. Also jemanden verändern finde ich gar nicht gut. Also eher spiegeln. Das geht schon. Also ich mache auch teilweise solche Sachen. Also es gibt Menschen, die können sich nicht entscheiden. Die haben eine schwere Entscheidung zu treffen. Und dann lasse ich sie einfach ein paar Minuten oder eine Minute von der einen und von der anderen Sache erzählen. Und dann kann ich sofort sagen, welche Stimme mit dem Körperkontakt hat, welche nicht. Mhm. Und die mit dem Körperkontakt hat, das ist immer die Wahl, die die Leute eigentlich treffen wollen, wo aber der Verstand oft dazwischen steht. Mhm. Also sowas geht sehr, sehr eindeutig. Da braucht man gar nicht viel Tricks. Das hört man sofort. Aber man hört auch Krankheiten. Und ich habe so Dinge erlebt, dass ich jemanden vor mir hatte, der stark erkältet war. Und dadurch, dass ich mich beim Singen auf diese Person eingestellt habe, hat sich mein Vokaltrakt auch erkältet angefühlt. Mhm. Und plötzlich war auch meine Nase zu. Und dann habe ich meinen Klang so verändert, dass meine Nase wieder frei wird. Das ist improvisierte Musik, ne?
Ja.
Und dann wurde sie beim anderen auch frei. Also man kann da witzig. Wirklich körperliche Symptome übertragen in beide Richtungen. Mhm. Und das ist natürlich auch für Therapeuten, denke ich mal, ein sehr mächtiges Instrument. Aber in der Therapie lernt man ja ganz andere Dinge, vor allem die Psychologie dahinter. Ne? Mhm. Und wo du sagtest, eben verändern, man kann natürlich stark manipulieren. Aber Manipulation ist in der Regel nicht hilfreich.
Ja, so habe ich verändern auch nicht unbedingt gemeint. Und ich würde jetzt auch sagen, in der Therapie verändern wir eher Verhalten, als dass wir Menschen verändern. Also die Menschen verändern sich mit, aber wir verändern in der Regel ja destruktives Verhalten, was ich meiner Stimme gegenüber habe, um zu einer gesünderen Stimme zu kommen. So würde ich es jetzt vielleicht erstmal beschreiben.
Ja, das geht natürlich sehr gut. Ja. Wenn so ein Ziel definiert wird, dann ist es ja auch dann zulässig, dass man manipuliert. Ich hatte jetzt eher so an Psychotherapie gedacht.
Ja, verstehe. Ja, da sind wir nochmal in einem ganz anderen Bereich.
Ja, eigentlich nicht, weil Stimme immer mit der Psyche zu tun hat.
Das stimmt auch wieder. Da greifst du schon ein bisschen vorweg und vielleicht können wir an dieser Stelle ein bisschen Werbung für den Bad Nennerfer Therapietag machen, wo du ja zum einen
noch mehr Einblicke in genau das, was du heute kurz umrissen hast, geben wirst. Und wo wir aber auch zum Beispiel eine Podiumsdiskussion haben werden, wo es genau um diese Schnittstelle zwischen Stimmtherapie und Psychotherapie gehen wird. Also genau, da wird es, denke ich, noch einen regen Austausch geben und da gehe ich total mit, dass das sehr eng beieinander ist. Natürlich unterschiedliche Disziplinen sind, die unterschiedliche Aufgaben da auch haben. Und aber eher auch was Transdisziplinäres als etwas Interdisziplinäres häufig. Also, dass ich auch Aufgaben der Psychotherapie in der Stimmtherapie übernehme und andersherum. Werbeblock zu Ende. Ich würde jetzt gern zum Ende aber unseres Gesprächs kommen. Und am Ende frage ich eigentlich ganz gerne nach so einem Best Case oder so eine gute Praxis, wo du irgendwie eine sehr positive Erfahrung gemacht hast. Also jetzt, du unterrichtest ja Obertongesang. Im Grunde hast du uns heute schon dadurch geführt, dass man in so sehr, sehr kurzer Zeit seinen Hören umprogrammieren kann oder umlernen kann oder eigentlich die Wahrnehmung verschiebt. Vielleicht fällt dir aber noch ein anderes Beispiel ein aus einem deiner Kurse oder aus deiner langjährigen Erfahrung jetzt einfach, wo du mit diesem Thema so durch die Welt reist und sich damit beschäftigst, was vielleicht für dich ein großer Aha-Moment war oder wo du mit einer Person gearbeitet hast und irgendwie Großes bewirkt hast?
Das Größte ist eigentlich die Erkenntnis, dass nicht jeder dasselbe hört und dass man mit dem Klang in wenigen Sekunden im Grunde die Wahrnehmung in einen anderen Gehirnteil und in dem Fall sogar in eine andere Hemisphäre verschieben kann. Das halte ich für absolut revolutionär, diese Erkenntnis. Die ist eben noch ganz jung und wird von den meisten nicht verstanden, weil die eben nicht so hören. Die müssen das einmal gehört haben, erlebt haben und dann ist es eben super erstaunlich. Und wenn das Kinder lernen, glaube ich, hat man ein Werkzeug der Verständigung, das auf einer ganz anderen Ebene arbeitet, also in den Körper hineinarbeitet, weil es über die Körperwahrnehmung und vor allem in der rechten Gehirnhälfte, in der sprachlosen Gehirnhälfte verarbeitet wird. In der rechten Gehirnhälfte gibt es keine Sprache. Das stellt man ja sehr schnell fest, wenn man auf der linken Seite einen ausgedehnten Schlaganfall beobachtet. Aber es gibt das komplette Erleben und da gibt es auch so ein Einheitsgefühl, so ein Verbundenheitsgefühl. Und deshalb bemühe ich mich im Moment auch mit anderen zusammen, das an Schulen zu bringen, dass Kinder sowas lernen. Weil sie dann auch anfangen, diesen Gefühlen, die von rechts kommen, die nicht bewertet werden. Bewertung ist ja eine linkshirnige Angelegenheit, dass sie denen mehr vertrauen. Denn im Moment lernen ja Kinder, dass man den Gefühlen gar nicht trauen darf. Man darf nur dem Verstand trauen. Ja, und diese die stärkste Übung, die man machen kann, wenn man jetzt Obertöne beobachten oder machen will, ist eigentlich dieses U und rückwärts Ui. Weil man da über den gesamten verfügbaren Raum die Obertöne abzweigt. Und wenn man das in Zeitlupe macht, dann hört man sie auch. Also sogar schon beim Sprechen. Aber es gibt da eine Übung, die ich immer allen beibringe, das ist, das Ganze mit rausgestreckter Zunge zu machen. Ich lasse also die Zunge locker über der Unterlippe liegen und dann hängt sie so raus und ich versuche dann zu sprechen. Dann kriegt man einen komischen Akzent, aber man kann immer noch reden. Und das kommt daher, dass eigentlich die meisten Vokale hinten im Rachen gebildet werden. Und dieser Rachenzungenteil, der vom Zäpfchen runter bis zum Kehlkopf geht, der ist komplett unbekannt. Die meisten Menschen wissen gar nicht, dass sie das haben. Und man kann es auch nicht fühlen. Also auch ich kann es nicht wirklich fühlen. Ich weiß nur, dass, was ich da mache, aber erst nachdem ich da reingeguckt habe. Ich habe mit Kameras reingeguckt und auch mit Kernspin. Und dieser Zungenteil ist interessanterweise auch 2 Jahre jünger als jeder Mensch, weil der erst in den ersten 2 Lebensjahren entsteht, ne, wenn der Kehlkopf sich absenkt. Und mit dem kann man auch You und We machen. You, ui. Und dann merkt man, das passiert alles hinten. Und das klärt eben auch einiges, was in manchen Büchern anders steht. Die zweite Resonanz, früher der zweite Formant genannt, wird von der Rachenzunge kontrolliert und nicht vom vorderen Mundraum. Das steht in manchen Büchern noch falsch. Und das ist eine starke Übung, wenn man das macht. Also trainiert dieses Ganze vom I bis zum U über die ganzen verschiedenen Üs in Zeitlupe zu machen. Und nachher, wenn man die Obertöne hört, auch für jeden Oberton gleich lang klingen zu lassen, dann hat man ein super mächtiges Instrument. Und das kann man noch steigern, indem man die Lippen um die Zunge schließt und lässt dann den Klang nur noch zur Nase raus. Dann ist der gesamte vordere Mundraum weg. Dann hat man den Nasenobertongesang. Und mit dem lernt man seinen ganzen Klangapparat im hinteren Rachenbereich sehr, sehr genau kennen. Ja. Da kann man super gut mitspielen. Das hört man auch kaum draußen. Das heißt, das kann man auch unterwegs machen. Das ist meine Lieblingsübung.
Danke, dass du die mit uns geteilt hast.
Wieder einmal durfte ich eine Person sprechen, die für ihre Sache brennt. Wirklich großartig. Ich habe die neue Begrifflichkeit von Frequenz statt Formant mitgenommen und dass die Initiierung des Hörens von Obertönen gerade bei Kindern, aber natürlich auch bei Erwachsenen, zu einer anderen Wahrnehmung für das Gegenüber in ein Gespräch führen kann. Ich hoffe, auch du konntest dir etwas mitnehmen und hast eine neue Perspektive gewonnen. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist, wenn wir gemeinsam die interdisziplinäre Welt der Stimme erforschen. Bis dann!